Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Eigentlich, liebe Schwestern und Brüder, ist die ganze Angelegenheit eindeutig. Der Baum muss ab. Schon 3 Jahre lang hat er keine Frucht mehr getragen. Da ist nichts mehr zu erwarten, sagten die Vernunft und die Lebenserfahrung. Und nicht nur, dass er nichts bringt, was schon ärgerlich genug ist, denn er entzieht dem Boden die Kraft, den anderen Pflanzen, etwa die Weinstöcke im Weinberg, dringend ja diese Kraft bräuchten. Ein klarer Fall also, ein Obstbaum soll Obst bringen, andernfalls ist er überflüssig. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange fackeln oder nicht viel Aufhebens machen. Irgendwann reicht es eben. Schnell wäre die Säge zur Hand. Das würde allen sofort einleuchten. Du bist der Baum, sagt uns Jesus. Um uns geht es in dieser alltäglichen Geschichte, wie wir sie in unserem eigenen Garten ohne weiteres erleben. Wir sind dieser Baum. Das kann gefährlich werden. Mit einem Male sind wir aus der Rolle heraus unbeteiligt, den ganzen Vorgang nur von außen zu beobachten und zu beurteilen. Mit einem Mal geht es nicht mehr darum, dass der Eigentümer des Weinberges etwas zu tun beabsichtigt, was wir alle nachvollziehen können. Insofern billigen wir seine Einschätzung, der Baum muss jetzt ab, weil nichts, aber auch gar nichts mehr von ihm zu erwarten sei. Damit sprechen wir unser eigenes Urteil. Unsere verständliche Sympathie für den Weinbergbesitzer kehrt sich gegen uns. Die Schonfrist ist abgelaufen, mit der Geduld ist es vorbei, jetzt gibt es keine Gnade mehr. Wie schrecklich und wie bitter ist es, dass Jesus das unmissverständlich uns sagt, Gott ist gerecht. Er gibt uns, was wir verdient haben. Nun ist es aber so, dass wir gar nichts vorzuweisen haben gegenüber Gott. Gemessen an dem, was er von uns erwartet, ist da keine Frucht zu sehen? Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben, sagt Martin Luther in einer seiner Lieder. Und oft sind es nicht einmal mehr die verzweifelten Bemühungen, es Gott doch irgendwie recht zu machen, sondern er findet bei uns nur noch Uninteressiertheit und Ignoranz. Es ficht uns kaum noch an, dass unser Leben, wie wir es in dieser Welt uns ja eingerichtet haben, den Willen Gottes nicht entspricht. Er spielt in dem, was wir unserem eigenen Lebensentwurf nennen, allenfalls eine Nebenrolle. Wir wollen selbst bestimmen, wie unser Leben aussieht, auch welches Ergebnis für uns dabei herauskommen soll. Im Bild gesagt, der Baum soll selbst entscheiden, ob er etwas hervorbringen will oder nicht. Allerdings, das hat eine Kehrseite. Was soll Selbstbewusstsein als gängige Parole daherkommt, ist folgenreicher, als wir meinen. Denn natürlich leben wir nicht allein, alle einsam nebeneinander her, wie Bäume in einer weitläufigen Plantage. Wir sind eingebunden in ein Netz von Beziehungen und je nachdem, wie wir uns verhalten, hat das Auswirkungen auf uns selbst und auf andere Menschen. Ein Leben, bei dem die Frage nach dem, was Gott von uns erwartet, keine Bedeutung hat, läuft schon vom Ansatz her falsch und wirkt sich unheilvoll aus. Das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. ob wir sie etwa nur als Mittel zum Zweck ansehen, ob wir sie ausnutzen, unsere eigenen Interessen um jeden Preis durchsetzen und im Zweifelsfall, wie es heißt, über Leichen gehen. Aber es zeigt sich auch im Verhalten zu uns selbst. Wir verhärten innerlich, versuchen, Gefühle nicht ins Spiel kommen zu lassen und nehmen lieber in Kauf, einsam zu werden. Lebensfeindlich ist diese Haltung. Fruchtlos, würde Jesus sagen. Und die Folge? Wir haben uns längst schon selbst gerichtet, weil wir unsere Bestimmung verleugnet und verfehlen haben. Das Urteil Gottes über uns drückt nur das aus, was ohnehin die Bilanz solch einer Lebenshaltung ist. Nichts ist da, was Bestand haben könnte. Aber das kann doch nicht alles sein, sagt da die andere Stimme. Es sind die Worte des Weingärtners, die ans Ohr des Eigentümers dringen. Es ist die Stimme der Geduld, der Fürsorge und der Liebe. Wie schrecklich wäre es, würden wir gnadenlos den Folgen unseres eigenen Tuns ausgeliefert sein. Wo kämen wir dahin, wenn Gott überall nur kurzen Prozess machen würde? Drei Worte sind es, die alles in dieser Geschichte wandeln. Sie heißen: noch dieses Jahr. Was für ein Glück, dass es den Buß- und Bettag gibt. Er unterbricht den Gang der Dinge und will uns zur Besinnung bringen. Er ist ein Tag der Verheißung, dass das gerechte Urteil Gottes über uns nicht zur Vollstreckung kommt und dass es aufgehoben wird und vielleicht sogar aufgehoben wird für immer. Könnten wir nicht auf Gnade vor Recht hoffen, wäre dieser Tag wirklich überflüssig. Was soll Umkehr auch ausrichten, wenn am Ende das Urteil lautet: hau ihn ab? Dann doch lieber gleich. Aber nein, liebe Gemeinde, noch dieses Jahr, ein ganzes Jahr lang, eine zweite Chance. Unbeschreiblich viel Zeit ist das, um unser Leben von Grund auf zu ändern und uns am heilsamen Willen Gottes zu orientieren. Wir sind nicht für immer und ewig festgelegt auf unser fehlendes Gottesvertrauen, auch nicht auf unseren Egoismus und unsere Einsamkeit. Was gewesen ist, verliert sein bedrückendes Gewicht. Wir haben eine zweite Chance. Wer von uns schon einmal schwer erkrankt war oder unversehrt einen schlimmen Unfall überlebt hat, ahnt, was die zweite Chance bedeuten kann. Viele haben tatsächlich, wie sie sagen, ein neues Leben begonnen, bewusster, sorgfältiger im Umgang mit der Zeit. Und wer nach der Enttäuschung, dass eine Beziehung auseinandergebrochen ist, das Glück einer neuen Liebe widerfahren ist, weiß auch, wovon ich spreche. Da ändert sich die Dunkelheit in unbeschreibliches Glück, weil ein weites Land dort liegt, unverdient und doch vor uns ganz offen. Wir entdecken, dass dieses Leben einen Sinn hat. Wir dürfen leben, weil Gott uns liebt. Das Evangelium des Buß- und Bettages, die Botschaft, die uns froh und frei macht, lautet: diese Zeit wird uns geschenkt gegen alle Vernunft. Denn Gottes Liebe ist groß. Sie ist stärker als alle berechtigten Enttäuschungen über unser fehlendes Vertrauen in ihn. Er traut uns zu, dass wir uns verändern können. Ein ganzes Jahr. Was können wir da alles tun, liebe Gemeinde? Diese Möglichkeit, die Gott uns einräumt, will konkret genutzt werden. Und alles fängt wohl damit an, dass wir aufmerksam danach fragen, was er von uns erwartet. Bevor wir dies und das in unserem Leben ändern, kommt es auf die entscheidende Änderung an, auf unsere Ausrichtung zu Gott. Das ist unsere tiefste Bestimmung, und ihr nicht zu entsprechen, war der Keim allen Übels. Gott über alle Dinge fürchten und lieben und vertrauen, so kennen wir es aus der Formulierung des kleinen Katechismus. Alles Weitere ergibt sich daraus von allein. Auch wenn uns nicht erspart bleibt, unser bisheriges Leben, unseren Umgang mit uns selbst und anderen genau zu durchforsten. Ob das der Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott entspricht. Dieser Maßstab ist gewiss nicht einfach. Sich zu ändern, liebgewordene Einstellung und Verhaltensmuster aufzugeben, ja, das kann schmerzen. Aber wir gewinnen dabei, liebe Gemeinde. Wir gewinnen ein neues Leben, wo nach außen hin sich scheinbar gar nichts mehr tat. Und wir werden frei, statt uns immer nur um uns selbst zu drehen, uns den Menschen zuzuwenden, mit denen Gott uns zusammenführt. Denen, die wir lieben und denen, die wir nicht mögen. Die Monate, die vor uns liegen, sind eine spannende Zeit. Gott ist barmherzig. Er schenkt uns eine zweite Chance. Und wir dürfen sie nutzen und Frucht bringen, die vor den Augen Gottes Bestand hat. So gesehen, liebe Gemeinde, ist Buße immer eine kritische und eine fröhliche Angelegenheit zugleich. Wir sollen uns ändern, aber wir können es auch. Nicht der Tod ist unser Lohn, nicht das Abhauen steht am Ende, sondern Leben und Fülle sind möglich. Von heute an, noch dieses Jahr mindestens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.